Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 14. April 2023.
Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
AOK Nordost und MedKit-Doc präsentieren ein erfolgreiches Pilotprojekt. Gerätegestützte Telemedizin wird in Pflegeheimen eingesetzt, um Versorgungsqualität zu sichern. Pflege-Apps in Deutschland. Einführung von DIPA droht wegen kompliziertem Zertifizierungsverfahren und geringen Erträgen für Hersteller zu scheitern. Die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums liegt vor. Nun gilt es als erste Schritte, Gesetze zu formulieren. Die Verhandlungen zur Finanzierung der Telematik-Infrastruktur sowie die zur Ambulantisierung sind gescheitert. In beiden Fällen muss nun das Bundesgesundheitsministerium Rechtsverordnungen auf den Weg bringen.
Womit fangen wir heute an?
Ein Pilotprojekt von der AOK Nordost und dem Start-up MedKit-Doc, das Telemedizin in Pflegeheimen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern testete, zeigt positive Ergebnisse. Die gerätegestützte Telemedizin ermöglicht es ÄrztInnen, fundierte Diagnosen aus der Ferne zu stellen und flexiblere und engmaschigere hausärztliche Untersuchungen durchzuführen.
Eine Videosprechstunde wird ergänzt durch Echtzeit-Datenübertragung von zertifizierten Medizingeräten. So können fundierte Diagnosen aus der Ferne gestellt werden. Beispielsweise erlaubt MedKit-Doc mittels eines Stethoskops Herz- und Lungengeräusche abzuhören und wichtige Vitalparameter der PatientInnen live zu übertragen. Dies erfolgte im Pilotprojekt mit Unterstützung durch eine Pflegekraft.
Die Telemedizin wurde von den PflegeheimbewohnerInnen sowie den Beschäftigten positiv aufgenommen und half, Krankenhauseinweisungen zu reduzieren. Die AOK Nordost bewertet das Pilotprojekt positiv und prüft die Möglichkeit, die Telemedizin im Pflegebereich durch einen Selektivvertrag auszubauen. Es sollen zusätzliche Vergütungen für Leistungen ermöglicht werden, die nicht durch die Regelversorgung abgedeckt sind.
Bleiben wir bei der Pflege. Obwohl Pflege-Apps in Deutschland ein großes Potenzial zur Unterstützung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal haben könnten, ist die Einführung von digitalen Pflegeanwendungen DIPA bislang nicht gelungen. Das Interesse der Hersteller ist fast vollständig erloschen, da das Zertifizierungsverfahren zu aufwendig und die Erträge zu gering sind. Die Krankenkassen erstatten maximal 50 Euro pro Monat für eine DIPA. Dabei ist es unerheblich, welchen Pflegegrad ein Pflegebedürftiger hat und ob er mehrere oder nur eine DIPA nutzt.
Während bei den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA im ersten Jahr 230 Beratungen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM durchgeführt wurden, sind bei DIPA aktuell nur 6 Beratungstermine geplant. Wenn man die Werte der DIGA zugrunde legt, sind aber mindestens 10 Beratungsgespräche notwendig, damit eine digitale Anwendung ins jeweilige Register aufgenommen werden kann. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung fordert eine Nachbesserung des Verfahrens, um mehr Hersteller für eine Zertifizierung von Apps als DIPA zu motivieren.
Das Frühjahr der digitalen Gesundheitsversorgung habe mit der Vorlage der Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums gut begonnen, schreibt das Online-Magazin eHealth.com. Erste Inhalte des geplanten Digitalgesetzes und eines Gesundheitsdatennutzungsgesetzes wurden bereits kommuniziert. Die Referentenentwürfe sollen in den kommenden Wochen folgen. Wohin geht also die Reise des digitalen Gesundheitswesens?
In Bezug auf die Gematik, die Digitale Agentur für Gesundheit, gibt es noch offene Fragen hinsichtlich ihres Aufgabenspektrums und der Finanzierung. Susanne Ozegowski, Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium, betonte im Interview mit eHealth.com, dass die Gematik eine Ende-zu-Ende-Verantwortung für die ihr übertragenen Prozesse bekommen müsse. Sebastian Zilch, Unterabteilungsleiter Gematik, Telematik, Infrastruktur, eHealth im BMG, stellte klar, dass die Gematik keine eigene Software entwickeln werde.
Die digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA werden im Rahmen der Gesetze weiterentwickelt. Es geht darum, die Möglichkeit für eine Listung beim BfArM auch für digitale Medizinprodukte der Klasse 2b zu ermöglichen und die DiGA für telemedizinische Angebote zu öffnen, um sie stärker mit der restlichen Versorgung zu verknüpfen. Das Fast-Track-Verfahren soll beibehalten werden. Es ist nicht geplant, das Zulassungsverfahren dem gemeinsamen Bundesausschuss GBA zu übertragen. Das BfArM macht aus unserer Sicht einen sehr guten Job, erläuterte Zilch. Haben Sie schon unser Einblick-Nachgefragt-Interview zur Digitalstrategie mit Sebastian Zilch angehört? Sie finden den Link zum Interview in den Shownotes.
Auch bei Telemedizin und Forschung sind im Rahmen der neuen Gesetze einige Änderungen geplant. Es wird befürchtet, dass durch den Wegfall der 30%-Grenze für die Erbringung von Telemedizin durch ambulante ÄrztInnen rein digitale Leistungserbringende entstehen werden. Zudem soll es ein Opt-out für die Forschung mit EPA-Daten geben, ähnlich dem Prozedere bei der EPA. Forschungsdaten können nur weitergegeben werden, wenn man sich für die Frontend-Version der EPA entscheidet.
Die EPA soll auch ohne digitale Identität und zunächst ohne App funktionieren. Die konkrete Ausgestaltung des Opt-out-Verfahrens für die EPA ist noch ungeklärt, ebenso wie die Zuständigkeit für Widersprüche. Die Nationale Agentur für Digitale Medizin arbeitet an einem Konzept, das möglicherweise im Frühsommer fertiggestellt wird.
Die Finanzierungsverhandlungen für die Telematik-Infrastruktur von KBV, Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband sind gescheitert. Es ging um die monatliche Pauschale für Ausstattung und Betrieb der TI, die ab Juli 2023 von den Kassen gezahlt werden soll. Da keine Einigung erzielt wurde, kann das Bundesgesundheitsministerium nun per Rechtsverordnung diese Zahlungen festlegen. Die Ärztevertretungen kritisieren die angestrebten zu niedrigen Pauschalen und fordern in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eindeutige und klare Regelungen.
Die Verhandlungen zur sektorengleichen Vergütung von Operationen sind ebenfalls gescheitert. Hier verhandelten GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, ohne eine Einigung zu erzielen. Auch hier ist nun das BMG am Zug. KBV-Vorstand Dr. Andreas Gassen kritisiert die mangelnde Bereitschaft der anderen Parteien, die Ambulantisierung stationärer Leistungen voranzutreiben. Streitpunkte für niedergelassene ÄrztInnen waren der Umfang und Zeitpunkt der Ambulantisierung sowie Inhalt und die Höhe der sektorengleichen Fallpauschalen.
Die EU-Kommission präsentierte die geplante Verordnung für einen europäischen Gesundheitsdatenraum EHDS, der EU-BürgerInnen ermöglicht, digital auf ihre Gesundheitsdaten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Medizinischem Personal soll der Zugang zu Gesundheitsdaten erleichtert werden, während Forschung, Industrie und öffentliche Gesundheitsinstitutionen von aggregierten digitalen Gesundheitsdaten profitieren. Der EHDS soll auf dem Modellprojekt MyHealth@EU aufbauen. Die Umsetzung liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission erwartet Einsparungen von mehreren Milliarden Euro durch besseren Zugang und Austausch von Daten. Bis 2025 soll der EHDS in den EU-Staaten Realität sein.
Ein gutes Beispiel für gemeinsame Datennutzung ist das europäische Forschungsprojekt Optima. Es hat seine ersten Prototypen gestartet, um mithilfe von KI und Patientendaten die beste Krebstherapie zu ermitteln. Die Initiative, an der Kliniken, Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt sind, verfolgt das Ziel, eine interoperable und datenschutzkonforme Plattform für Onkologiedaten zu schaffen. Optima soll bis 2026 personalisierte Behandlungen für Krebspatienten unterstützen, indem es aus dem klinischen Alltag stammende Daten von über 200 Millionen Menschen zusammenführt.
Kommen wir zurück nach Deutschland. Hier entwickelt sich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, EAU, trotz Kritik von Arbeitgeberverbänden zunehmend zum Standard. Im ersten Quartal 2023 wurden rund 21 Millionen Krankmeldungen abgerufen. Die EAU ermöglicht eine vollständigere Erfassung von Krankmeldungen und bietet einen realistischeren Blick auf den Krankenstand, als es früher der Fall war. Viele Versicherte hatten, vor allem bei kurzer Dauer der Erkrankung, die Krankmeldungen nicht an die Krankenkassen geschickt. Seit Jahresbeginn ist der elektronische Abruf der EAU auch für Arbeitgeber verpflichtend. Jedoch gibt es bei kleineren und mittleren Unternehmen noch Probleme beim Abruf der Daten. Im letzten Herbst und Winter waren die Arzneimittelengpässe, besonders bei Fiebersäften für Kinder, Thema in allen Medien. Zukünftig sollen solche Zustände verhindert werden. Das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, kurz ALP-VVG, zielt auf eine verbesserte Versorgung mit Kinderarzneimitteln und Antibiotika ab. Laut Gesetzentwurf des BMG sollen Kinderarzneimittel aus Rabattvertrags- und Festbetragssystemen genommen werden, während Reserveantibiotika finanzielle Anreize für Forschung und Entwicklung erhalten sollen. Eine verbindliche dreimonatige Lagerfrist soll vorgeschrieben werden, um auf kurzfristige Lieferengpässe und Mehrbedarf reagieren zu können. In der Kabinettsvorlage des Gesetzentwurfs wurde auch der im Vorfeld schon heftig diskutierte Betrag von 50 Cent für den Medikamentenaustausch nicht angehoben. Gebraucht werde aber kein zweistelliger Centbetrag, sondern ein zweistelliger Eurobetrag, kommentierte Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA.
Insgesamt reagieren Krankenkassen, Apotheken und Pharmaindustrie skeptisch und fordern ein nachhaltiges Gesamtkonzept zur Lieferengpassbekämpfung. Die AOK Rheinland-Hamburg kritisiert die Ausnutzung von Abgaberegeln durch Apotheken und lehnt eine Verlängerung der gelockerten Austauschregeln und das geplante Lieferengpass-Honorar ab. Die Krankenkassen fordern klare Regeln, um zukünftigen Lieferengpässen vorzubeugen und sprechen sich für ein Frühwarnsystem, bessere Qualitätskontrollen und einen Ausbau der Lagerhaltung aus. Die Pharmaindustrie kritisiert, dass das Gesetz nur für Kinderarzneimittel und Antibiotika gilt und somit eine nachhaltige Verbesserung der Lieferengpässe für Arzneimittel nicht in Angriff genommen wird. Der Herstellerverband Pro Generica moniert: Ausgerechnet die Maßnahmen zur Stabilisierung der Versorgung mit Krebsmitteln fallen weg.
Auch in der Arzneimittelversorgung haben wir es mit der Ökonomisierung übertrieben, bilanzierte Lauterbach bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs. Der Bundesgesundheitsminister erwartet Kosten im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Die Effektivität der geplanten Maßnahmen ist ungewiss.
Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
Cannabis auf allen Kanälen. Die jetzt vorgestellten Eckpunkte bringen eine Legalisierung light mit Cannabis-Entkriminalisierung, Heimanbau mit maximal 3 Pflanzen sowie den Cannabis-Social-Clubs. Lizenzierte Abgabestellen, im Koalitionsvertrag noch als Ziel vorgesehen, sollen lediglich in Modellregionen erprobt werden. Die ursprünglichen Pläne für die Freigabe von Cannabis waren unrealistisch und standen im Konflikt zu EU-Gesetzgebung und Verträgen mit den Vereinten Nationen.
Manche Vorhaben springen bekanntlich als Tiger und landen als Bettvorleger. Wir werden Ähnliches sicher noch öfter in diesem Jahr bei den weiteren Plänen des Bundesgesundheitsministers sehen.
Da hilft ein Blick in ferne Länder. Pakistan startet eine staatliche Gesundheits-App für die psychische Versorgung, um rund um die Uhr Zugang zu Fachleuten zu ermöglichen und um das Stigma dieser Erkrankungen zu bekämpfen. Digitalisierung gelingt also, auch an Orten, wo wir das nicht erwarten würden. Vielleicht sollten wir in Deutschland mehr die Chancen und weniger die möglichen Risiken in den Vordergrund stellen.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.